Morgen. Ja, es beginnt heute ein ganz neuer Abschnitt in der Geschichte der City Chapel. Wir verlassen das Alte Testament. Manche freuen sich, manche sind traurig, je nachdem. Und wir gehen ins Neue Testament. Wir gehen noch nicht mehr in die Briefe, wir gehen in ein Evangelium. Ich weiß, einige von euch, mir ist bewusst, wir haben eigentlich schon zwei Evangelien Vers für Vers durchgelehrt, nämlich das Johannesevangelium und das Markusevangelium. Aber ich denke mal, die meisten, die hier sitzen, haben hier noch nie ein Evangelium durchgelehrt. Wer hat, wer hat hier noch nie durch ein Evangelium durchgehört oder gelehrt? Hebt mal die Hand hoch. Fast alle, ja. Also hier, ja, also nicht im Kino, sondern hier als Gemeinde seit der Entstehung. Also Johannes-Evangelium haben wir uns im Jahr 2000 angeschaut, das Markus-Evangelium, ich glaube, im Jahr 2003. Und jetzt geht es ins Lukas-Evangelium. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das im Jahr 2011 fertig kriegen, keine Ahnung. Es ist das längste Evangelium. Nicht Matthäus, Lukas. Ihr könnt die Wörter ja mal durchzählen. Und das hat einen bestimmten Grund, warum wir das Lukas-Evangelium anschauen. Ich wurde durch verschiedene Dinge darauf aufmerksam gemacht, also ganz verschiedene Hinweise, auch hier aus der Gemeinde, ganz interessante Gespräche mit Leuten. Können wir nicht mal irgendwas im Neuen Testament machen? Obwohl es ja wirklich der gleiche Gott ist, ja, im Alten wie im Neuen Testament. Manchen ist das ja gar nicht so bewusst. Aber es ist tatsächlich so. Und wir steigen jetzt mal ganz steil ein. Lukas-Evangelium. Überschrieben mit Vorwort, das Prolog fürs Lukas-Evangelium. Lukas 1, Vers 1 steht folgendes. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das ist unser Text heute. Ich glaube, wir haben sogar eine Folie fürs Lukas-Evangelium. Habt ihr die heute Morgen schon mal gesehen? Jo, alles klar, dann brauchen wir die nicht mehr zu zeigen. Was? Dann zeig sie noch mal. Ich habe sie eigentlich auch noch gar nicht gesehen. Die wurde in unserem Büro erstellt. Okay, ich mache mal weiter. Wenn sie kommt, dann... Wow. Im Hintergrund, diese Steine sind nicht willkürlich gewählt, sondern das soll das Grab von Lukas sein. Zugegeben, es gibt verschiedene. Aber das gefiel mir am besten. Gut, könnt ihr wieder jetzt wegmachen. Das ist der Text für heute Morgen. Man fragt sich vielleicht, das ist ja auch nicht unbedingt so ein prickelnder Bibeltext. Aber es steckt viel drin. Nämlich in diesen ersten Versen wird uns einiges berichtet über die Hintergründe vom Lukas-Evangelium, auch über den Autor. Dieses Evangelium ist etwas ganz Besonderes und ich muss euch ehrlich sagen, zugegebenerweise, ich war noch nicht so richtig verbunden mit diesem Teil, ja. Aber mir ist das ganz wichtig, wenn ich hier was lese, möchte ich da wirklich auch begeistert von sein. Und als ich mich mit der Person des Lukas beschäftigt habe, hat mich so richtig das Feuer gepackt, ja. Das hat mich so richtig ergriffen. Lukas ist ein ganz interessantes Evangelium, nicht nur, weil es das längste ist. Dieser Lukas hat uns eigentlich das meiste mitgegeben im Neuen Testament. Er hat uns das Lukas-Evangelium geschrieben und Apostelgeschichte, genau, die Apostelgeschichte. Lukas ist mit meines Wissens nach der einzige Nicht-Jude, der uns ein Buch weitergegeben hat, ja? Ein biblisches Buch hier geschrieben hat. Das andere waren meistens alles Juden gewesen oder war mindestens übergetreten und so weiter. Lukas war Grieche, geboren in Antiochia, vermutlich aufgewachsen in einem völlig säkularen Umfeld, Er war Arzt, deswegen können wir auch Dr. Lukas nennen. Dr. Luke, ja. Und er war studiert. Es gab relativ wenig Leute damals, die studiert waren, die gebildet waren, wie Lukas. Er gehörte vielleicht zu den 10% in der griechischen Welt, könnte man vielleicht sagen, der so richtig gebildet war, der richtig gut unterrichtet war. Er war, man kann sagen, er war Europäer, er war modern und weltlich erzogen, er war intelligent, er war studiert und er war nicht Jude. Also damit beschreibt er auch gleichzeitig die Zielgruppe. Das waren genau seine Zielgruppe gewesen. Nämlich die moderne, damalige Welt, die Menschen, die intellektuell sind, die nachdenken, die nachforschen. Und ihm ging es in diesem Lukas-Evangelium darum, einen stichhaltigen Beweis zu bringen, dass das, was er in der Apostelgeschichte nämlich live miterlebt hat, dass das wahr ist. Es hat ihn fasziniert, es hat ihn begeistert. Somit kann man sagen, das Lukas-Evangelium ist eigentlich wie kein anderes Evangelium genau an uns gerichtet. Ja, wir in der modernen westlichen Welt, aufgeklärte Europäer, ständig kritisch nachfragen und so weiter, in gewisser Weise auch intellektuell, ja, an uns gerichtet, um uns hier was ganz nahe zu bringen. Und ich dachte, als wir eben dieses Lied gesungen haben, führ mich an dein Kreuz oder führ mich an dein Herz. Darum geht es Lukas. Lukas geht es uns darum, das ganz nahe zu bringen. Ich zitiere euch mal ein bisschen, was hier so ein paar Leute früher darüber geschrieben haben. Der Theologe Professor Zahn verweist in einem Kommentar auf eine Schrift aus dem 3. Jahrhundert. Dort heißt es, also 300 Jahre nach Christus ungefähr, es ist Lukas, ein antiochenischer Syrier, seines Gewerbes ein Arzt, ein Schüler von Aposteln. Später hat er den Paulus bis zu seinem Martyrium begleitet. Nachdem er dem Herrn unbeehrt und selbstlos gedient hat, entschlief er, ca. 84 Jahre alt, in Böotien voll heiligen Geistes. Dann der alte Eusebius hat uns auch was hinterlassen von Lukas. Er schreibt Folgendes. Lukas, gebürtigt von Antiochien, von Beruf Arzt, welcher viel mit Paulus und anderen Aposteln verkehrt hatte, hat Beispiele seiner Kunst, Seelen zu heilen, in zwei inspirierenden Büchern aufgestellt. Dem Evangelium, damit er nach Berichten von Augenzeugen, die den Herrn alle von Anfang an begleitet hatten, verfasst haben will, und der Apostelgeschichte, die er nicht nach Gehörtem, sondern nach dem mit eigenen Augen verfasst hatte. Man behauptet auch, dass Paulus die Gewohnheit hatte, sich auf dieses Evangelium zu beziehen. Und zwar jedes Mal, wenn Paulus in seinen Briefen sagt, nach meinem Evangelium. Interessant, oder? Wir merken, boah, da ist ein ganz starker Zusammenhang. Das werden wir uns auch gleich anschauen. Lukas und Paulus, die standen sehr eng zusammen. Paulus beruft sich beruft sich öfters auf dieses Evangelium, was er gehört hat oder vielleicht auch gelesen hat, nämlich von Lukas. Also vermutlicherweise war das so gewesen, denn Lukas und Paulus standen sich sehr eng. Also sie waren sehr eng beieinander, sie kannten sich sehr gut. Es könnte sogar sein, dass Lukas Paulus in Tarsus begegnet ist. Spekulation. Kann sein. Man vermutet nämlich auch, Lukas war in Tarsus. Und es könnte durchaus sein, dass Paulus Lukas zum Glauben an Jesus geführt hat. Könnte ein Indiz dafür sein, dass die beiden sehr eng zusammen waren. Wir sehen das oft auch bei Paulus und Timotheus. Paulus nennt ihn als sein Kind. Und deswegen hatte Timotheus auch diese ganz enge Verbindung gehabt zu Paulus. Lukas genauso. Vielleicht sogar noch intensiver wie Timotheus. Lukas hing sich ganz stark an Paulus. War sein Mentor. Er hat ihn begleitet. Und zum Schluss seines Lebens war Lukas eigentlich derjenige, der Paulus am meisten nahe gestanden hat und auch getröstet hat. Es gibt ein paar Hinweise dafür. Zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 14 schreibt Paulus, das war schon gegen Ende des Lebens von Paulus. Er schreibt diesen Brief an die den Brief an die Gemeinde von Kolossä. Und da heißt es im Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Ja, er war offensichtlich auch sehr beliebt gewesen. Wie gesagt, er war vermutlich in der Bekleidung mit Paulus Mitte seiner zweiten Missionsreise, als sie in Mazedonien waren. Da heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 10, wollten wir abreisen. Da wird plötzlich die Apostelgeschichte in der Wir-Form geschrieben. Das heißt, er bekleidete ihn. Lukas war sogar auch auf der Schiffsreise mit dabei, als Paulus als Gefangener nach Rom ging. Wir wissen nicht genau, unter welchen Umständen Lukas bei ihm war. Vermutlich hat er ihn einfach begleitet, vielleicht auch als freier Mann. Er war bei ihm gewesen, ganz nah an seiner Seite. Und zum Schluss oder am Ende des Lebens von Paulus schreibt Paulus im 2. Timotheus 4, Vers 1, Lukas ist alleine bei mir geblieben, bis zum Schluss seines Lebens. Lukas hat ihm die Treue erwiesen. Hier können wir schon ein bisschen was raus lernen. Lukas war, würde ich mal sagen, ein Mann der zweiten Reihe. Lukas gab sich hier damit zufrieden, denn es war seine Berufung, Paulus zu begleiten bis zum Ende seines Lebens. Lukas gab sich damit zufrieden, Dinge auszuführen, das werden wir auch gleich sehen, Aufträge auszuführen, Dinge zu erarbeiten, wie zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Er war nicht der Mann, von dem wir viel in der Apostelgeschichte lesen, was er alles geleistet und getan hat, sondern er war sozusagen der Schreiber. Er war im Hintergrund. Man vermutet sogar, dass dass Lukas ledig war. Ja? Er war nicht verheiratet. Ich glaube nicht, dass das Problem bei Lukas war, dass er keine Frau kriegen konnte. Er war Arzt und er war beliebt. Das reicht allein schon. Ja? Welche Frau wünscht sich nicht einen beliebten, bekannten Arzt? Ja? Und falls das alles nicht geholfen hätte, hätte er ja so eine kleine Lektüre weitergeben können und hätte sagen können, guck mal, schau mal hier, ich habe ja was geschrieben, ja. Lukas Evangelium. Ich persönlich glaube, dass er ledig war aus Berufung. Ähnlich wie Paulus. Paulus schreibt im 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wie ist man ohne Sorge? Er schreibt weiter, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Paulus macht hier einfach nur eine Beobachtung. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Verwerfliches, aber das ist so. Paulus sagt, er hat das bessere Teil erwählt. Ja? Da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber Lukas, ich denke, auch das kann man als Spekulation ansehen, aber wie gesagt, die Geschichtsschreiber sind sich da ziemlich einig, dass Lukas ledig war. Ich denke, dass er auch aus Berufung auf Frau verzichtet hat und auf Kinder verzichtet hat, auf Karriere verzichtet hat. Er hätte sicherlich als beliebter Arzt, als Intellektueller auch Karriere machen können. Er hat darauf verzichtet, um des Reiches Gottes willen. Er stand Paulus zur Seite. Paulus sitzt im Knast. Und er sitzt bei ihm, er ist jahrelang bei ihm. Er tröstet ihn, er ermutigt ihn bis zum Ende seines Lebens. Während alle anderen, ja, die wurden richtig berühmt, die wurden bekannt. Die haben Gemeinden gegründet, es war Erweckungszeit. Mensch, stellt euch das mal vor, da geht richtig die Post ab da draußen und Lukas sitzt bei Paulus und tröstet ihn und begleitet ihn. Warum? Weil es seine Berufung war. Es war auch seine Berufung, diese Bücher hier zu schreiben. Und er schrieb die nicht einfach als Bücher, sondern es war unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Er gab uns Wort Gottes weiter. Und selbst Paulus, ich weiß jetzt nicht mehr die Stelle genau, aber selbst Paulus zitiert eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium und sagt, dieses ist das Wort Gottes. Also selbst Paulus wusste, dass das, was Lukas niedergeschrieben hatte, unter der Inspiration des Heiligen Geistes war, Wort Gottes. Was ich als erstes damit sagen möchte, er war freiwillig ein Mensch, der in der zweiten Reihe stand und hat er hat mehr ausgelöst durch das, was er getan hat, als manch anderer, der in der ersten Reihe war. Vielleicht ist das schon mal so ein kleines Leckerli für uns, ja? Einfach auch zu sagen, es kommt nicht darauf an, dass wir vorne in der ersten Reihe stehen. Es kann sein, dass du in der zweiten oder in der dritten oder in der vierten Reihe stehst. Wenn du da stehst, weil Gott dich berufen hat, dann ist das gut. Dann füll deine Berufung aus. Und dein Leben hat vielleicht mehr Einfluss auf andere Menschen, als wie du das für möglich halten könntest. Wir sind froh, dass wir Lukas gelebt hat. Wir sind froh, dass er seine Berufung ausgefüllt hat. Denn wir haben hier was, eine Offenbarung, Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte. Der absolute Hammer. In diesem Prolog steht drin, er schreibt dieses Evangelium, übrigens auch die Apostelgeschichte, da könnt ihr das Gleiche im Grunde genommen nochmal lesen, er schreibt das an den hochverehrten Theophilus. Ist doch interessant, oder? Das ist ein bisschen komischer Anfang für ein Evangelium und auch für die Apostelgeschichte. Das ist doch eigentlich für die ganze Nachwelt geschrieben. Warum steht dort diese Widmung, ich übersetze das mal ins Deutsche, für Gott lieb? Ja, das heißt Theophilus. Für Gottlieb, also nicht Gottlieb Daimler oder so, ja, sondern er schreibt das für den hochverehrten Gottlieb. Das ist ganz persönlich, das ist nur für dich. Es ist natürlich, hört sich nach einem sehr frommen Namen an, aber vermutlich war auch dieser Gottlieb, dieser Theophilus, ein adeliger Mann, ein Grieche gewesen. Vielleicht sogar ein Senator, hochverehrt. Vor allen Dingen denke ich, dass dieser Theophilus sehr viel Kohle hatte. Damals war das folgendermaßen. Damals schrieb ein Autor, wenn er ein Buch schrieb, dann gab es eine Widmung. Und das war sozusagen eine Widmung, die am Anfang eines Buches stand. Und diese Widmung war demjenigen geweiht, der das Buch sozusagen finanziert hatte. Ja, so eine Schrift war eine ganz kostspielige Sache, das aufzuschreiben, das zu vervielfältigen und so weiter. Das wurde alles per Hand geschrieben. Und das Lukas-Evangelium, das hat ja noch viel mehr in sich. Denn für das Lukas-Evangelium, da konnte sich nicht einfach Lukas hinsetzen und wie man das heute so macht, als berühmter Autor, man setzt sich hin in ein schönes Zimmerlein, ja, und dann fängt man an zu schreiben. Ein Roman. Auch wenn die meisten Leute das meinen, das ist ein Roman. Und die Hälfte sowieso abgepinselt von jemand anders. Aber das ist es halt eben nicht. Sondern es ist eine Autopsie. Warum ich das Autopsie nenne, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Es ist eine Autopsie über das Leben Jesu. Es ist eine Autopsie über die Hintergründe vor der Geburt angefangen bis zur Auferstehung. Und für diese Autopsie hat er wahnsinnig viel investiert, viel Zeit investiert. Um das zu tun, musst du jemanden freisetzen. Ja? Um das zu tun, muss auch jemand die nötigen finanziellen Mittel haben. Zum Reisen, Nahrung, Kleidung und so weiter. Und das braucht lange, lange Zeit. Vermutlich hat dieser Theophilus den Auftrag gegeben für dieses Lukas-Evangelium und für die Apostelgeschichte. Vielleicht sogar in Zusammenhang mit Paulus. Er war praktisch der dahinter war, der das ganze Teil finanziert hat, kann man sagen, ja, für diese Untersuchung. Investigation. Wisst ihr, was CSI heißt? Criminal Scene Investigation. Und sowas war das hier. Ja? Dieser Kriminalfall Jesus. Die Hintergründe zu sehen, wo Lukas sich ganz intensiv auch mit beschäftigt. Wie ist das gewesen? Was war da mit Jesus, als er verhaftet wurde und so weiter und so fort? Also wir haben hier schon zwei sehr interessante Persönlichkeiten, eigentlich weltliche Persönlichkeiten, also keine Pastoren oder sonstige Theologieprofessoren, sondern zwei ganz normale Leute. Da ist einer, der war in der Karriere leider ziemlich hochgekommen. Wie gesagt, vermutlich Senator. Und heute wäre das vielleicht irgend so ein CEO, Businessman, der ganz oben steht. Und dann Lukas, der Arzt. Intellektuell. Und man könnte das heute sehr gut vergleichen. Ja? So mit dem Durchschnitt von, vielleicht in unserem Volk, mit uns Leuten. Ja? Wir sind reich, eigentlich im Durchschnitt, wir sind auch intelligent. Und Gott benutzt diese beiden Leute, um dieses Projekt hier zu machen, um dieses Projekt hier durchzuführen. Es waren Menschen, die ihr Herz im richtigen Fleck haben. Es waren Menschen, die ihr Herz eingesetzt haben für die richtige Sache. Und wenn wir das tun, dann kann Gott auch das Unmöglichste mit uns machen. Wir schauen uns jetzt mal diese Verse hier im Detail an. Es heißt eher im Vers 1, da es nun schon viel unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Lukas sagt damit, ich bin nicht der Erste. Es waren auch andere schon vor mir, die hier was verfasst haben, ein Evangelium verfasst haben oder die dran sind. Vermutlich, ich möchte mal zu diesen sogenannten Synoptikern sagen, also das sind die Evangelien, die ziemlich ähnlich sind, Matthäus, Markus, Lukas. Vermutlich entstanden diese drei Evangelien ungefähr in der gleichen Zeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Autoren sich ab und zu auch mal über den Weg gelaufen sind in ihren Nachforschungen. Wir haben manche Dinge ähnlich, parallel. Aber manche Dinge sind noch ein bisschen unterschiedlich. Das liegt nicht daran, dass das Widersprüche sind. Das liegt auch nicht daran, dass der eine von dem anderen vielleicht falsch abgeschrieben hat. Sondern das liegt daran, dass verschiedene Leute mit einem verschiedenen Augenmerk auf diese Sachen zugegangen sind. Lukas zum Beispiel vertritt diesen modernen Mensch, modernen Heiden, will ich mal sagen. Ja, er möchte diese Menschen gewinnen und erreichen. Und er schaut sich die Geschichte aus diesem Blickwinkel an. Er interviewt verschiedene Leute. Und er nimmt diese Nachrichten auf und schreibt sie nieder unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Markus kommt von der anderen Seite. Ja? Und deswegen haben wir viele Dinge, die klingen dann vielleicht ein bisschen anders oder die scheinen vielleicht hier und da als ein Widerspruch, aber im Grunde genommen sind das verschiedene Positionen, die hier angegangen werden, ja? Aus verschiedenen Blickwinkeln. Guckt man sich diese Fälle an. Und Lukas, während er diese Nachforschungen betreibt, ist so richtig on fire für die Sache. Ja? Er schreibt auf, er notiert, er macht Interviews, er schaut sich die Leute an, die Orte, wo verschiedene Dinge passiert sind. Und wie gesagt, alles mit der Unterstützung vermutlich dieses gewissen Theophilus, dem er diese Sache hier widmet. Alles mit diesem alleinigen Ziel, dem modernen, kritischen, analysierenden Menschen von heute den Beweis zu bringen. Nicht, um sich das zu beweisen. Er brauchte keinen Beweis. Er glaubte das. Er lebte in der Apostelgeschichte. Er sah, wie Tote auferweckt wurden. Er sah, wie Kranke geheilt wurden. Er war live dabei. Ihn hat es begeistert. Ihn hat es fasziniert. Im Galater 3 schreibt Paulus Folgendes. Ich lese es mal vor. Dieser Vers kam mir als ich das hier am Studieren war. Er schreibt an den Galatern, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Lukas hatte Jesus nie persönlich gesehen, aber es war für ihn, als wäre er live dabei. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er unter der Inspiration des Heiligen Geistes so begeistert war. Bis das eine zu dem anderen zusammenkam. Sicherlich hat ihm Paulus auch viel erzählt. Auch er kannte wieder Leute. Er hat ja eine Begegnung sozusagen mit Jesus gehabt. Ja? Und dann kommt es vielleicht zu einer weiteren Begegnung mit Theophilus. Eins führt das andere zusammen. Theophilus sagt, hey, ich finde das eine klasse Sache. Ich kann hier nicht weg. Ja? Ich bin Senator. Ich habe hier meinen Job zu erledigen. Aber ich setze dich frei, damit du gehen kannst. Ein gutes Beispiel für Missionare heute. Ja? Hier, Familie Zeiss. Ich finde es toll, die Aktion mit den Marmeladengläsern. Ich glaube auch, dass jeder von euch ein Marmeladenglas kaufen sollte. Aber wisst ihr was? Das ist ein Zückerli, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Marmelade werden sie wahrscheinlich noch nicht mal bis zum Flughafen hier kommen, nach Stuttgart. Das reicht wahrscheinlich gerade mal fürs S-Bahn-Ticket. Ja? Deckt euch ein. Stellt dieses Marmeladenglas aufs Regal und überlegt euch, vielleicht ist der ein oder andere so ein Theophilus. Ja, ganz ehrlich, du machst Karriere, das machst du wirklich gut. Aber Gott hat dich versorgt mit Geld. Und Geld kann ein Götze sein, aber Geld kann auch eingesetzt werden, um Menschen freizusetzen, damit Menschen gehen können. Familie Zeiss oder auch der Johannes Exner, der hat auch draußen Flyer liegen. Das ist unser Mann in Ostdeutschland. Hügelingen in Ostdeutschland, ja. In Dresden. Auch er braucht das. Und die machen das nicht, um sich da eine goldene Nase zu verdienen, sondern weil sie Jesus dienen. Wie Lukas, ja. Lukas reist umher und er braucht sich keine Sorgen mehr zu machen über, oh, was esse ich denn heute Mittag? Wie, ja, mal irgendwo was erbetteln. Sondern er ist versorgt von Theophilus. Er kann in aller Ruhe seine Nachforschungen machen. Er kann in aller Ruhe sein Evangelium studieren. Vermutlich hat er das 61 rund nach Christus geschrieben, die Apostelgeschichte 62 oder 63 nach Christus. Und er kann sich richtig investieren. Ich finde das wirklich eine coole Sache. So können wir Leute freisetzen. Das steht übrigens nicht in meinen Notizen. Das war jetzt auch Inspiration. Deswegen muss ich gucken, wo ich jetzt bin hier. Vers 2. Da heißt es, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Und hier kommt die Autopsie. Autopsos heißt Augenzeuge. Augenzeuge. Das ist eine Autopsie. Da ist ein Augenzeuge, er macht eine Autopsie. Ja, meistens ist es ja eine Leiche, wo eine Autopsie dran macht, aber man kann auch eine Autopsie machen an lebendigen Dingen. Und Lukas geht her, er befragt die Augenzeugen. Er befragt die, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Und er fragt die, die das überliefert haben, die das erzählen, die das überall rum erzählen, was sie erlebt haben. Ja? In erster Linie befragt er die Augenzeugen, die auch gleichzeitig Diener des Wortes gewesen sind. Das heißt, die Augenzeugen, die ganz nah bei Jesus dabei waren, die ihm geholfen haben bei der Ausbreitung des Evangeliums. Er befragt Maria, die Mutter Jesu, die wunderbare Details über die Geburt schildert, schon vorher. Er befragt die Apostel, die Jünger Jesu. Er schreibt selbst im Lukas 24, Vers 48, er zitiert da Jesus und Jesus sagt Folgendes über die Jünger: Ihr seid Zeugen hiervon. Und diese Zeugen befragt er. Außerdem redet er hier von Überlieferungen. Mit Überlieferung sind die Menschen gemeint, die das aus erster Hand erzählen konnten. Es gab viele Analphabeten damals, nicht jeder konnte lesen und schreiben. Und deshalb kommt dann Lukas, er kommt in das Dorf, wo da ein Toter auferweckt wurde. Und er befragt die Leute, hey, wisst ihr was davon? Wer war dabei gewesen? Er geht von Haus zu Haus und interviewt die Leute. Er nimmt sich Zeit. Er befragt die Eltern, er befragt die Kinder, er befragt die Frauen, er befragt die Männer, die Freunde, die Feinde, die Juden, die Römer. Er macht hier wirklich eine Riesensache, damit wir das ganz easy hier lesen können. Es gab genug lebende Personen auch noch in der Zeit, die das im Mund trugen und auf dem Herzen. Und er befragt nicht nur einen, sondern er befragt verschiedene. Es ist nicht nur, ja, auch für uns, die wir sagen, ja, das ist ja Wort Gottes, das hat ja einfach der Heilige Geist inspiriert. Es ist nicht einfach so, dass Lukas sich hinsetzt und der Heilige Geist kam auf ihn und hat es alles niedergeschrieben, ja, sondern er macht hier wirklich Nachforschungen. Das war ihm ein Anliegen. Er wollte hier Beweise bringen. Und darum ging es ihm. Und wenn du was erlebt hast, so richtig hautnah, dann geht das nicht mehr von dir weg. Ich erinnere mich an meinen Großvater. Wir sind da so jede Woche oder alle zwei Wochen hingegangen und mich hat das immer so genervt. Der hat immer nur von Russland erzählt. Der war Eisenbahner und der wurde zwangsversetzt nach Russland an die Front. Und der hat das überlebt, bis ins Detail. Und der hat immer die gleichen Sachen erzählt. Ich konnte teilweise zitieren, ja, was der dann gesagt hat und der dann, weil immer wieder die Sachen kamen. Es war einfach in ihn eingebrannt, sozusagen. Ja? Und genau solche Leute interviewt Lukas, Markus auch. Solche Leute interviewt Lukas. Und er hört das sich detailliert an. Und deshalb haben wir auch hier, und dann sagte Jesus, Satz für Satz. Maria, wie war das damals mit der Jungfraugeburt? Erzähl mal. Ja, oder er geht dann dahin, Moment hier, wie 5000 Menschen sind ja ernährt worden von einer Lunchbox, ja. Vielleicht finde ich den Jungen noch, der das dabei hatte, ja, das ist das Lunchpaket. Und er fragt sich durch und er fragt diese Leute und er fragt die Leute, die dabei gewesen sind, die gegessen hatten, die satt wurden. Er kommt zu Petrus. Er fragt Petrus, hier, erzähl doch mal, wie war das damals, als der Sturm war? Jesus kam da auf. Ich meine, das ist ja unglaublich. Ja? Da kommt Jesus auf dem Wasser. Wie war das? Und du bist dann aufs Wasser gegangen, ihm entgegen. Was war denn das für ein Gefühl? Und als du dann untergingst, ja? Was ging denn da in dir vor? Ach, schreib das besser mal nicht hin. Ja. Nein, er hat's aufgeschrieben. Seine Autopsie erinnert auch an Johannes. Johannes schreibt im 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben. Er hat es gemacht für uns. Und mit er meine ich nicht nur Lukas, sondern Jesus, der Herr, der Heilige Geist. Gott hat das gemacht für uns. Und überlegt euch das mal, wir haben das Evangelium vierfach und das ist ja so peinlich und wir streiten uns über gewisse Widersprüche. Ich habe da so ein Ding gelesen, ja, da haben die sich im Internet ausgelassen darüber. Das ist doch ein Widerspruch. Jesus hat doch bei dem einen Evangelium gesagt, nehmt nichts mit, wenn ihr jetzt von Jesus erzählt. Und beim anderen Evangelium sagt er, nehmt einen Stock mit und Schuhe. Ja? Das stimmt nicht. Wir können der Bibel nicht glauben. Da gibt es übrigens auch eine Erklärung für, aber das ist Pillepalle. Wenn wir uns darüber auseinandersetzen, Lukas macht dieses Riesenprojekt und diese Leute machen das unabhängig voneinander. Warum? Weil Gott in seiner Liebe zu uns das Leben Jesu ganz deutlich präsentieren möchte. Und deshalb freue ich mich auf die Reise, die wir gemeinsam unternehmen werden, wo wir in das Herz Jesu hineinblicken können, wo wir die Details uns anschauen können, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, was es für uns bedeutet. Und er erzählt hier die ganze Geschichte. Im Vers 3 heißt es, so hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Also, wir müssen das sehen. Lukas lebte hautnah die Apostelgeschichte. Auf den Missionsreisen. Er sieht das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dabei hat er nur Christus vor Augen. Und jetzt hat er diesen einen Wunsch. Er geht der Sache nach. Ja? Und er beginnt die Nachforschung. Er schreibt hier von Anfang an, vielleicht hat er so von hinten nach vorne das sich so beschäftigt, während er in der Apostelgeschichte war. Er hat ja in der Apostelgeschichte am Anfang noch geschrieben, wo Jesus noch bei ihnen war, ja, die Himmelfahrt, davor die Auferstehung, davor die Kreuzigung, der Leidensweg, die Taten, die Jesus getan hat, die Wunder und all diese Dinge, bis hin zur Geburt, nein, bis vor die Geburt. Das Lukas-Evangelium nimmt uns vor die Geburt, die Ankündigung, was da alles vorher noch passiert ist. Und irgendwann kommt Lukas mit diesem Bericht, ja, mit dem vollständigen Bericht. Und er schreibt Theophilus, es hat mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an gefolgt bin, es dir zu präsentieren, der Reihe nach. Boah. Und wir haben es jetzt vor uns. Und weil es so persönlich ist, darf es auch ganz persönlich sein für dich. Man könnte das auch so übertragen, ja? Theophilus, der Gott liebt. Es ist für dich geschrieben. Es ist ein persönliches Evangelium für dich geschrieben. Wenn du Gott liebst, möchte Gott dir, der du schon lange mit Jesus auf dem Weg bist Und vielleicht jetzt auch denkt, auch Lukas Evangelium ist ja nicht so der Brüller, ich kenne das ja schon alles. Nein, er will dir, der du Gott lieb hast, Jesus noch ganz nah bringen, dass du ganz eng mit ihm verbunden bist, mit ihm lebst. Zieh mich zu dir hin, ja? Führe mich an dein Kreuz. Immer mehr von dir, haben wir eben gesungen. Und darum geht es. Und er möchte auch dir, der du vielleicht kritisch bist und mit Gottes Liebe gar nicht so viel anfangen kannst, er möchte dir einen Weg eröffnen, wie du einen Zugang findest zu Gott. Wie gesagt, immer im Hintergrund, dieses Evangelium ist ja eigentlich in erster Linie geschrieben für die säkularen Menschen, die weltlich geprägten Menschen der damaligen modernen Zeit, die kritisch waren, die der Sache nicht glauben konnten, sondern Lukas wollte gerade damit seine Volksgruppe erreichen, ohne zu wissen, ja, dass es genau in unser Ländle reinspricht, in unsere Situation reinspricht. Die ganze Geschichte für uns, für jeden Einzelnen. Damit, Vers 4, du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas ist Mr. 200%. Ja? Ihm geht es darum, um Zuverlässigkeit. Er hätte auch sagen können, Markus ist dran, Matthäus ist dran, vielleicht wird Johannes auch noch irgendwas schreiben, das reicht doch. Nein, unter dieser Inspiration des Heiligen Geistes beginnt er diese Nachforschung zu machen. Warum? Vielleicht ist es gerade die Liebe Gottes, weil er uns vor Augen hat, der moderne, aufgeklärte Mensch, der immer alles kritisch hinterfragen muss. Es ist ja auch interessant, Lukas war ja Arzt. Was machen wir denn, wenn wir krank sind? Wir gehen zum Arzt, oder? Wir haben ja 1000 Spezialisten heute. Lukas war Arzt und kein anderer hat so viel berichtet über Heilungen wie Lukas. Übernatürliche Heilungen. Und glaubt mir mal, ja, Lukas war nicht der einfach, der gesagt hat, nehmen wir es mal einfach so, ja. Sondern er kannte sich aus. Er wusste, was da mal wenigstens nach dem damaligen Stand, ja, wie sowas funktioniert, wenn eine Krankheit ist und so weiter. Aber er beschäftigt sich intensiv mit diesen Sachen. Und vielleicht war es auch das, was ihn dahin gebracht hatte, zu sehen, ich bin Arzt, Gott hat mir diese Gabe gegeben. Und ich setze diese Gabe auch ein fürs Reich Gottes. Aber nicht nur, indem ich Menschen körperlich helfe, sondern indem ich einfach auch Menschen sage, Leute, auch wenn ich Arzt bin, es gibt einer, der ist ein viel größerer Arzt. Der kann übernatürlich heilen. Und ich gebe euch hier eine Auflistung der ganzen Beispiele, was er alles getan hat. Es stimmt. Und ich glaube das. Und ich möchte euch das weitergeben. Weil es sich so zugetragen hat, ja, das könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, darum geht es, weil es sich so zugetragen hat, das schreibt er hier im Vers 1, weil Tausende das hier miterlebt haben und bezeugen, ja, die Überlieferung, die Leute, die er interviewt hat, weil es Menschen gelebt haben an der Seite von Jesus, nämlich die Diener des Wortes, von denen wir gelesen haben, weil man sich darauf verlassen kann, Lukas bringt dieses Wort Zuverlässigkeit hier rein. Das ist etwas, worauf du dich verlassen kannst. Übrigens nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern das ganze Wort Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, vielleicht bist du irgendwie auf der Suche nach einer Gemeinde und du bist jetzt auf deiner Reise durch Stuttgart hier gelandet. Du darfst gerne weitersuchen. Aber dann such dir eine Gemeinde, in der das hier als zuverlässig hingestellt wird. Und nicht irgendein an anderer Krempel. Es gibt Leute, die sind viel schlauer als ich, viel intellektueller. Und vielleicht ist dir das alles ein bisschen zu naiv hier. Dann darfst du unter dem Segen Gottes weiterziehen. Aber such dir eine Gemeinde, in der nicht nur intellektuelles Geschwätz abgelassen wird, sondern in dem es um die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes geht. Das ist das Einzige, was wir haben. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und deshalb lernen wir hier auch, durch das Wort Gottes. Und er schreibt hier von Unterrichten. Ja? Die Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Theophilus war unterrichtet. Und wir sind unterrichtet. Denken wir nicht, weil wir so die Basics kennen, haben wir alles. Sondern gerade dieser Theophilus, der unterrichtet war, sagt, ich will noch mehr. Warum? Immer mehr von dir. Lukas war unterrichtet, aber er will noch mehr. Er forscht nach. Das Beste und das Kostbarste, was wir überhaupt tun können. Und dieses Buch lehrt uns so viel. Es gibt uns so viel weiter. Es wird auch als das Evangelium des Heiligen Geistes bezeichnet. Wie gesagt, es redet wie kein anderes Evangelium so viel über Heilung. Zwei Drittel aller Gleichnisse finden wir im Lukas-Evangelium. Es redet übrigens auch viel über Frauen. Es erhebt den Stand der Frauen. Es ist auch das Evangelium des Gebets. Immer wenn Jesus etwas tat, heißt es beim Lukas meistens, und er ging vorher hin und betete. Die Kraft des Gebets. Also wir sehen, es ist ein Haufen Dynamit in diesem Buch drin. Und es geht eigentlich nur immer um eins. In 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt Paulus, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und darum geht's. Lukas war kein Fanatiker. Er war beliebt. Kolosser 4, 14, es grüßt euch Lukas, der beliebte Arzt. Vermutlich war er auch beliebt und geliebt, weil er andere lieben konnte. Woher kann das kommen? Nehmen wir an, Lukas kam aus einem säkularen, aus einem nicht-christlichen Umfeld und er ist Jesus begegnet und er war so on fire für Jesus. Und er schreibt in dem Evangelium, auch hier zitiert er wieder Jesus im Lukas Kapitel 7, Vers 47. Da geht es um Jesus' Salbung durch eine Sünderin. Wo sie dann, die Jünger meckern dann, warum konnte man das Geld nicht irgendwie besser einsetzen, warum muss das kostbare Salböl jetzt einfach so verschwendet werden und so weiter. Und dann sagt Jesus nachher, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Vielleicht war Lukas dieser Mensch gewesen, der viel Vergebung erfahren hat. Und deshalb liebt er viel. Er setzt sein ganzes Leben ein, um Jesus zu erkennen und damit andere Jesus erkennen können. Und er nimmt uns bitte auf die Reise, vielleicht auch aus einem Grund, damit wir das Gleiche erleben und erfahren können. Damit wir erkennen, was Jesus überhaupt für uns getan hat. Das kann das Ziel sein von dieser Reise. Und ich möchte das so zum Abschluss einfach uns mitgeben. Lassen wir uns inspirieren durch einen Lukas, der sein Leben eingesetzt hat für Jesus, der völlig eingenommen war von dem, was Jesus getan hat, der alles hinten dran stellte, seine Karriere, sein Wunsch nach einer Frau und Kinder, der einfach Jesus diente. Und das ist das Ziel, das soll das Ziel von unserem Leben sein. Egal, wo du stehst, egal, wo du dich befindest, in deinem Beruf, im Haushalt, in der Schule oder wo auch immer. Im Alltag, darum geht es, dass wir im Alltag Jesus erleben können. Und dass wir die Liebe Jesu verstehen, erkennen, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte euch einladen, dass wir das einfach vielleicht auch nochmal ganz neu jetzt tun. Ich möchte das mit einem Gebet auch machen, dass wir zu Menschen werden, so wie in Lukas, Menschen nach dem Herzen Gottes, uns von ihm gebrauchen lassen. Und auch die Erwartung haben, dass Gott in einer ganz neuen Weise zu uns reden kann, auch durch dieses Buch. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dieses Evangelium hier gegeben hast. Und hätten wir nur dieses Evangelium, hätten wir schon eine Menge. Aber wir haben vier Evangelien. Wir haben die Apostelgeschichte, wir haben die Briefe, wir haben die Geschichtsbücher, die Propheten. Psalmen, Sprüche und so viel, was wir von dir bekommen haben. Mit dem einen Ziel, dass wir dich noch besser verstehen können. Herr, und ich habe ein Stück weit begriffen, einfach indem ich dieses Leben von Lukas, dem Autor, mir angeschaut habe. Was ein Leben ausmacht, was dir völlig geweiht ist. Und es kommt ja doch gar nicht darauf an, wir haben das gesehen auch an einem Theophilus, der vielleicht gar nicht viel machen konnte, weil er so busy war, weil er so beschäftigt war, weil er einen Job hatte, der vielleicht seine ganze Zeit ausgefüllt hatte, aber er hat seinen Teil eingesetzt. Und vielleicht war das nur Geld. Bei Lukas war das sein Wissen, was er benutzt hat. Bei einem anderen, bei einem Paulus, war es die Zeit, die er investiert hat, seine Gabe weiterzusagen. Und Herr, du siehst hier ein Volk, du siehst hier 300 Leute oder wie viel auch immer, jeden Einzelnen. Und genauso wie dieser Brief persönlich gewidmet war, diesem Theophilus, diesem Gottlieb, genauso möchtest du uns dieses Evangelium widmen. Ich bin da so voll von überzeugt, dass du uns das mitteilen möchtest, dass du uns mitteilen möchtest, dass du hier einen Schatz drin hast und dass du uns mitteilen möchtest, dass du unser Leben ganz einnehmen möchtest. Wie das Leben eines Paulus, wie das Leben eines Lukas, wie das Leben eines Theophilus. Und ich möchte mich mit auf die Reise machen. Ich möchte dich mehr begreifen, mehr verstehen, mehr lieben. Und ich möchte wieder neu an dein Herz rankommen. Vergib mir, vergib du uns, wo wir nur äußeren Gottesdienst feiern. Wo wir äußerlich dabei sind, wo wir jetzt hier im Gottesdienst sind und spulen den irgendwie an uns ab. Vergib du uns das, Herr, wo wir ein zweigleisiges Leben führen, einmal im Alltag und einmal das fromme Leben. Herr, wir wollen ganz für dich da sein, ganz für dich brennen. Inspiriere du uns ganz neu, erfülle uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist, dass wir gar nicht mehr anders können, als unser Leben einzusetzen für dich, für deine Sache. Herr, und ich möchte dich bitten, jetzt auch für uns als Gemeinde, dass du uns segnest. Ich möchte den Segen aussprechen über jeden Einzelnen, der hier ist. Das heißt im 2. Korinther 13,11, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das, was du getan hast, Jesus am Kreuz, was du getan hast, was wir in den Evangelien sehen, dass deine Gnade, das Geschenk des ewigen Lebens, dass das mit uns ist und dass die Liebe Gottes, von der wir gehört haben, die Lukas inspiriert hat, dass diese Liebe uns erreicht, dass sie ankommt in unserem Herzen und dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes uns neu bewegt, inspiriert, befähigt, so zu leben, wie du das willst. Dass du, der dreieinige Gott, bei uns bist und mit uns gehst. Und das spreche ich aus hier über die Gemeinde, über jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.